Paulus erklärt uns im Römerbrief, zumindest im ersten Teil, das Evangelium, die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Und in dieser Diskussion über die Rechtfertigung, das heißt, wie wir gerecht gesprochen werden vor Gott, durch unseren Glauben allein, unabhängig von dem, was wir tun, hat der Paulus gerade aus der Geschichte Israels argumentiert. Und wenn sich irgendjemand von euch denkt, wovon spricht er hier? Das ist für mich nur Spanisch. Rechtfertigung, was heißt das? Wir haben vor 2 Wochen oder so, haben wir diese ganzen biblischen Begriffe definiert. Vielleicht wollt ihr euch dann die Kassette bestellen, dass ihr es nachholen könnt, dass ihr von der biblischen Sprache her up to date seid. Aber Paulus hat uns jetzt aus der Geschichte gezeigt, aus dem Leben Abrahams, der der erste Jude war, der Stammvater von Israel, dass er gerechtfertigt wurde durch Glauben, nicht aus irgendwelchen Werken, die er getan hat. Vers 3 hier im Kapitel 4 hat es geheißen, was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Gott hatte zu dem Abraham gesprochen, du wirst Nachkommen haben und einer von deinen Nachkommen, in dem werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Und Abraham hat Gott einfach geglaubt, dass er diese Verheißung erfüllen würde, obwohl eigentlich nichts in ihm war, dass er es verdient hätte. Er war ein Heide wie alle anderen Menschen zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass Abraham nicht perfekt war, dass er sehr menschlich war. Und er hat Gott vertraut, obwohl er und seine Frau viel zu alt waren, um Kinder zu bekommen. Und seine Frau, Sarah, war sogar ihr ganzes Leben lang unfruchtbar gewesen. Also er hat Gott vertraut gegen alle Erfahrung, gegen alle Logik selbst, obwohl er nichts Materielles hatte, nichts Sichtbares hatte, an dem er sich festhalten konnte. Und obwohl jahrelang nichts passiert ist. Alles, was er hatte, war Gottes Wort, war Gottes Verheißung. Und daran hat er geglaubt, dass Gott das vollbringen würde, was er ihm verheißen hatte. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit zugerechnet. Jetzt sehen wir wieder den Kontrast zwischen Werken. Werke, geht es immer darum, Werke, um uns was zu verdienen vor Gott in diesem Kontext. Nicht, dass wir nicht gute Werke tun sollen, aber nicht aus der Motivation zu Gott hinarbeiten. Kontrast zwischen Werken und Glauben. Vers 4. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also dem, der Werke tut, um vor Gott gerecht zu werden, dem wird der Lohn angerechnet, nicht nach Gnade, sondern nach seinen Werken, nach dem, was er sich verdient hat. Und wenn wir auf dieser Ebene mit Gott umgehen wollen, dann ist Gott absolut fair. Wir werden den Lohn erhalten, den wir verdienen. Und wir haben schon gesagt, das ist die Hölle. Das ist das Beste, was wir uns verdienen können aus uns selbst, aus eigenen Werken. Weil wir nicht perfekt sind, weil wir Sünder sind. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Also wenn wir zu stolz sind, um uns beschenken zu lassen, wenn wir es von uns selbst abhängig machen wollen und unsere Lösung selbst erarbeiten wollen, dann Glückwunsch. Das ist der gerechte Lohn, den wir uns verdienen. Vers 5, aber dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also dem, der glaubt, dem glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, also Gott in Jesus Christus. Rechtfertigung, das heißt Gerechtigkeit, wird uns geschenkt, unabhängig von unserer Leistung. Einfach weil wir vertrauen. Wir werden bekleidet mit Jesu Gerechtigkeit und wir können in Gemeinschaft mit Gott und den Himmel erfahren. Wir müssen das nur annehmen, indem wir an den glauben, der die Gottlosen rechtfertigt. Und das ist ein wunderbares Geschäft, oder? Ich meine, wer würde nicht gern das Geschenk bekommen? Jesu Gerechtigkeit und den Himmel, die Ewigkeit mit ihm. Ich glaube, das Problem, was viele Menschen haben, ist mit diesem einen Wort die Gottlosen. Sagt ja, der an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Wenn wir aus Glauben gerechtfertigt werden wollen, dann müssen wir bekennen, dass wir Sünder sind. Dass wir Erlösung nicht verdienen. Wir müssen uns selbst unter die Gottlosen rechnen. Und dann müssen wir unsere eigene Hilflosigkeit und in unserer Schuldigkeit vor Gott uns Jesus anvertrauen und seinem Erlösungswerk. Manche sagen, ja, es ist zu einfach. Dass Gott sagt, wir müssen nur glauben und wir werden gerettet deswegen. Und das stimmt. Es ist sehr einfach, gerettet zu werden. Aber andererseits ist es gar nicht einfach, weil es Demut erfordert. Es ist nicht natürlich für uns, unsere Sünden zu bekennen und uns als gottlos, als unwürdig zu outen. Es ist nicht natürlich, dass wir die Verantwortung für unseren Mist, den wir gebaut haben, übernehmen. Ich denke, unsere natürliche Tendenz ist ganz anders, ist, dass wir unsere Sünden verbergen. Wir sind zu stolz, um das zuzugeben. Oder dass wir uns rausreden und sagen, ja, er oder sie hat mich provoziert und deswegen bin ich explodiert und zornig geworden. Das heißt, ich kann nichts dafür, für das, was ich getan habe. Das ist unsere natürliche Tendenz. Und für manche ist allein das Wort Sünde ein rotes Tuch. Und sagen, was? Sünde? Was heißt, ich bin ein Sünder? Ja, Sünde, sowas gibt's doch überhaupt nicht. Und das ist unser Problem mit dieser Rechtfertigung aus Glauben. Unser Fleisch, das heißt unsere sündige Natur, für die ist Religion, wo wir uns selbst zu Gott hinarbeiten, um gerecht zu werden vor Gott, ist es viel attraktiver, als mich schuldig zu bekennen vor Gott und mich einfach beschenken lassen von ihm. Obwohl mich diese Religiosität versklavt und mir nichts als den Tod bringt. Dabei ist es so befreiend, aufzuhören, mich selbst abzurackern und mich selbst zu rechtfertigen und mir und den Menschen um mir herum was vorzumachen und meine Schuld zu verbergen oder zu verneinen. So befreiend, die Schuld zu bekennen und zu Gott zu bringen und wirklich frei zu sein von dieser Schuld und von dieser Sklaverei der Religiosität. Es ist so ein Segen. Aber es fällt uns nicht immer einfach, uns unter die Gottlosen zu rechnen. Es ist ein Segen, wenn wir es endlich begreifen und annehmen und frei werden in Jesus. Diese Freiheit, okay Jesus, ich vertraue dir. Ich darf wissen, dass mir vergeben ist. Ich darf das einfach als Geschenk empfangen. David kann davon erzählen. David hat es am eigenen Leben erfahren. Und der Paulus ruft jetzt den David sozusagen als Nebenzeugen neben den Abraham in den Zeugenstand. Na, für die Juden hat etwas nur gegolten, wenn es von zwei Zeugen bestätigt wurde. Deswegen holt der Paulus hier noch zweiten Zeugen. Hätte auch mehrere aus dem Alten Testament zitieren können. Aber er holt den David als Zeugen in den Zeugenstand. Und das war eine zweite sehr wichtige Person in der Geschichte Israels. David war der größte König, den Israel je hatte. Er war sozusagen der Begründer der königlichen Familie. Und Gott sagt, dass David ein Mann war nach seinem Herzen. Und das ist was, was für uns im ersten Blick nicht begreifbar ist, weil wir David mit was ganz was anderem identifizieren. Na, normalerweise, wenn wir an David denken, woran denken wir? Denken daran, dass er ein Mann war, der schwer gesündigt hat. Dass er ein Mann war, der Ehebruch begangen hat mit der Bathseba und der dann ihren Mann hat umbringen lassen, um das zu vertuschen. Manchmal ist es nötig, auch in unserem Leben, dass Gott es zulässt, dass wir uns in schwere Sünde verstricken, um unsere Selbstgerechtigkeit zu brechen, sodass wir endlich unser Vertrauen in uns selbst und in unsere eigenen Werke verlieren und um Erbarmen zu Jesus laufen und bei ihm Gnade finden. Bei David ist es noch viel offensichtlicher als bei Abraham, dass er in sich selbst kein gerechter Mann war. Er war ein Ehebrecher, war ein Mörder, ein Betrüger, ein Heuchler. Und eigentlich hätte er hingerichtet werden sollen nach dem Gesetz. Es war nur, weil er König war, deswegen konnte er sich irgendwie einrichten oder das irgendwie hinbiegen, es irgendwie verbergen. Aber eigentlich war er der Todesstrafe schuldig, wegen dem, was er getan hat. Er hat Ehebruch begangen mit der Bathseba, mit der Frau des Uria, und die ist schwanger geworden dadurch. Und um das zu vertuschen, hat dann, nachdem alles andere fehlgeschlagen hat, der David dem Kommandanten seiner Armee gesagt, stell den Uria im Krieg an eine Stelle, wo es ziemlich sicher ist, dass er fallen wird. Und dann lasst ihn einfach im Stich dort und zieht euch zurück von ihm. Und es hat funktioniert. Uria ist im Krieg gefallen scheinbar. Und David hat seine Frau geheiratet. Und war eigentlich äußerlich, war er der soziale Held. Der barmherzige Mann, der diese arme Witwe heiratet. Niemand außer Gott wusste, dass das Kind, was die Bathseba bekommen würde, dass das schon vor ihrer Ehe gezeugt war. Und so nach außen sah es für eine Zeit lang aus, als ob David Erfolg haben würde mit seiner Taktik, als ob er davonkommen würde, als ob er seine Sünde verbergen könnte. Aber innerlich hat sich was anderes abgespielt in seinem Herzen. Berichtet uns davon im Psalm 32. Ich lese euch vor, die Verse 3 und 4. Da sagt er, als ich schwieg, das heißt, als ich meine Sünde nicht bekannte, zerfielen meine Gebeine durch Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Berichtet von dieser Trockenheit und dieser Last und diesem inneren Zerfall, den unbekannte Sünde bringt. Und dann endlich, als ungefähr 8 Monate später Gott den Propheten Nathan zu ihm schickt, um ihn mit seiner Sünde zu konfrontieren, dann endlich bricht David nieder und bekennt seine Schuld. Er sagt weiter im Vers 5, dort im Psalm 32, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Das ist wunderschön. In dem Moment, wo David seine Schuld bekannt hat und sie im Vertrauen zum Herrn getragen hat, war ihm vergeben. Das ist ein Hammer. Sprechen von einem Mörder, von einem Ehebrecher. Da bekennt Gott seine Schuld und dem Moment, wo er bekennt, ist es vergeben. Erinnert uns an 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wo Johannes uns sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Vers 10, dort im Psalm 32, sagt der David, viele Schmerzen hat der Gottlose, aber wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Und hier im Römerbrief im Kapitel 4 zitiert der Paulus aus dem Psalm 32 diese Seligpreisung dessen, der seine Schuld bei Gott losgeworden ist. Im Vers 6. Er sagt, wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Es war offensichtlich, dass der David nicht wegen seinen Werken gerecht gesprochen wurde von Gott. Weil, wie gesagt, was er verdient hat, war der Tod, war die Todesstrafe aus seinen Werken. Wegen seinem Ehebruch und wegen seinem Mord. Vers 7, glückselig, die glücklich in ihrer Seele, steckt in diesem Wort drinnen, glücklich in ihrer Seele, sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Das griechische Wort für vergeben bedeutet eigentlich so viel wie wegsenden oder wegtragen. Also glücklich in seiner Seele ist der, dessen Sünden weggetragen sind und dessen Sünde bedeckt ist. David bezieht sich hier wieder auf dieses Bild im Alten Testament, was wir am Versöhnungstag haben. Da haben sie 2 Ziegenböcke genommen. Und ein Ziegenbock wurde als Sündopfer geschlachtet. 3. Mose Kapitel 16, glaube ich, steht es, wer es nachlesen will. Ein Ziegenbock haben sie als Sündopfer geschlachtet und das Blut dann auf diesen Sühnedeckel im Allerheiligsten gespritzt, diese Deckplatte, die die 10 Gebote, die uns anklagen, die unsere Sünde offenbar machen, bedecken, diese 10 Gebote, die in dieser Box drin waren, in der Bundeslade. Blut des einen Ziegenbockes hat die Sünde bedeckt, sozusagen. Und dann haben sie den anderen Ziegenbock genommen und der hohe Priester hat seine Hand auf dieses Vieh gelegt und hat die Sünden des Volkes bekannt. Und dann haben sie diesen Ziegenbock weggeschickt in die Wüste. Und er hat sozusagen die Sünde fortgetragen. Und das ist das Bild, auf das sich David hier bezieht, wenn er sagt, glückselig, die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben sind, das heißt weggetragen sind, und deren, wo haben wir's? Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben, weggetragen sind und deren Sünden bedeckt sind. Dieses Bild vom Versöhnungstag. Spricht natürlich alles von Jesus. Jesus ist derjenige, der unsere Sünden weggenommen hat von uns und sie fort aufs Kreuz getragen hat. Und er hat sie nicht nur bedeckt, sondern er hat sie sogar ausgelöscht am Kreuz. Er hat unsere Schuld völlig abbezahlt. Und deswegen das Resultat davon, wenn wir unsere Schuld Jesus bekennen und es ihm anvertrauen, dass uns unsere Schuld nicht mehr zugerechnet wird. Vers 8 hier. Und Gott behandelt uns so, als ob wir nie gesündigt hätten. Und es ist nicht so, dass Gott uns gerecht macht. Nein, wir sind noch immer unvollkommen, wir sind noch immer Sünder. Es ist auch nicht so, dass Gott uns von den Konsequenzen unserer Schuld befreit. Auch das können wir im Leben von David schön sehen. Dieses Kind, was durch Ehebruch gezeugt wurde, ist letztlich gestorben. Und seine Söhne, die er später hatte, sind seinem schlechten Vorbild gefolgt und hat viel Kummer gebracht, dem David in seinem Herzen. Und seine Sünde hat seine Autorität untergraben, hat sein Zeugnis versaut. Das heißt an einer Stelle, dass die Heiden den Namen Gottes gelästert haben wegen seinem Verhalten. Also Gott hat nicht die Konsequenz der Sünde weggenommen. Gott macht uns auch nicht gerecht schon hier in diesem Leben. Wir werden hoffentlich immer mehr ihm ähnlich, aber wir werden nie perfekt werden. Aber Gott spricht uns gerecht wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Sein juristischer Akt eigentlich. Er spricht uns gerecht und er behandelt uns auch so. Und soweit es ihn betrifft, wird er unsere Schuld nie mehr erwähnen. Soweit es ihn betrifft, ist es so, als hätten wir nie gesündigt. Existiert unsere Schuld nimmer vor ihm. Und auch das wird im Leben von David so schön illustriert. Das ist, was wir Gnade nennen. Wenn wir die Geschichte Davids weiterlesen, lesen wir, dass Gott ihm einen anderen Sohn gab mit der Bathseba, mit der Frau des Uriah, nachdem David sie geheiratet hatte, und das war der König Salomo. Und Gott hat einen ganz besonderen Segen auf ihn gelegt. Und er ist in diese Linie des Messias gekommen, von Jesus, war ein Vorfahre Jesu. Stell dir vor, der Nachkomme aus dieser Beziehung zwischen David und Bathseba, dieser Frau, mit der er Ehebruch begangen hat. Und Gott nennt den David einen Mann nach seinem Herzen. Es ist so viel mehr als nur Vergebung, was wir hier sehen. Es ist Gnade über Gnade über Gnade. Ein unverdientes Geschenk nach dem anderen. Und das ist natürlich genau das, was Gnade bedeutet. So ist unser Gott. So behandelt Gott seine Kinder. Und was für eine Befreiung das ist, dass wir Vergebung haben und frei sein können von dieser Last und von dieser Verdammnis der Sünde. Und frei von all diesem Mist, den wir in unserem Leben gebaut haben. Stimmt, was der David hier sagt, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann und auch die Frau, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Glücklich in ihrer Seele sind die. Trägst du unbekannte Sünde rum in deinem Leben mit dir? Hast du dich schon jemals unter die Gottlosen gerechnet und bekannt vor Gott, dass du ein Sünder bist? Jesus ist auch für dich gestorben und hat auch für deine Schuld bezahlt und das Angebot gilt auch dir. Also lass diese Selbstgerechtigkeit und deinen Stolz los und bekenne ihm deine Schuld. Und lass deine Schuld von ihm wegtragen und auslöschen. Und lass dich von Gott beschenken und seine Gnade an dir erweisen. Und dann tritt ein in dieses Leben mit ihm und folge ihm nach. Und du wirst glücklich sein in deiner Seele. Lies mal weiter in Vers 9. Bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auch auf das Unbeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn zugerechnet, als er beschnitten oder unbeschnitten war? Es war eine zentrale Frage für die Juden. Beschneidung war dieser äußere Akt, dieses äußere Ritual, mit dem ein Mensch in Gottes Volk aufgenommen wurde. Es war dieses Zeichen für den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und im Denken der Juden damals warst du gerettet, weil du beschnitten bist. Beschneidung hat dich gerettet. Es war dieses eine größte Werk, dieses eine größte Ritual, auf das die Juden die größte Bedeutung gelegt haben. Es war auch eine sehr aktuelle Frage, eine sehr heiß diskutierte Frage unter den Christen damals. Und deswegen reitet der Paulus auch so drauf rum, diese Gerechtigkeit aus Glauben. Und deswegen greift der Paulus auch gerade die Beschneidung heraus als dieses eine Werk, als Beispiel für Gesetzeswerke. Es gab nämlich damals diese falschen Lehrer, die herumgezogen sind, nachdem der Paulus das Evangelium verkündet hat und gesagt, vertrau auf Jesus und du wirst gerettet sein. Und sie sind dem Paulus nachgezogen und haben gesagt, ja, es ist ja schön gut, dass du auf Jesus vertraust, es ist ein guter Anfang. Aber wenn du wirklich geistig sein willst, dann ist es nicht genug. Dann musst du dich noch beschneiden lassen. Musst du ein Jude werden. Und das war ein wirkliches Problem damals in der frühen Gemeinde. Das hat die Kirche fast gespalten und es hat das Apostelkonzil gebraucht in der Apostelgeschichte Kapitel 15, um dieser Lehre eine Abfuhr zu erteilen. Und die Apostel haben klargestellt, dass die Heiden sich nicht beschneiden lassen müssen, dass sie keine Juden werden müssen, um wirklich gesegnet werden zu können von Gott und wirklich gerettet sein zu können. Aber wir dürfen diese Macht von Traditionen nicht unterschätzen. Manche Kirchen rechnen der Taufe eine ähnliche Bedeutung zu. Sagen, wenn du nicht getauft bist, dann bist du nicht gerettet. Manche gehen sogar so weit und sagen, na, wenn du nicht in unserer Gemeinde getauft bist, dann bist du nicht gerettet. Und viele vermischen das, sagen, ja, Jesus ist gut und schön, aber du musst noch was dazu tun. Katholische Kirche sagt das zum Beispiel. Sagt, ja, du brauchst Jesus und du brauchst Jesu Gnade, um gerettet zu werden, aber es ist nicht genug. Du musst auch das Deine dazu tun. In der Taufe als Baby bekommst du einen frischen Start von Gott. Deine Erbsünde ist weggenommen und Gott schenkt dir besondere Gnade und besonderes Wirken des Heiligen Geistes in dir. Und dann über dein Leben verteilt in den Sakramenten kriegst du immer wieder einen neuen Boost von Gottes Gnade. Und Gott hilft dir, gerechte Werke zu tun. Und dann werden dir diese Werke, die du mit Gottes Gnade und Gottes Hilfe vollbracht hast, die werden dir dann als Gerechtigkeit zugerechnet. Also du musst in dir selbst gerecht werden. Ja, mit Gottes Hilfe, keine Frage. Aber mit deinem Zutun, du musst in dir selbst gerecht werden. Und dann bist du gerettet durch Glaube, aus Gnade, aber nicht allein dadurch, sondern du musst in dir selbst gerecht werden. Und wenn du es in diesem Leben nicht schaffst, wenn du nicht perfekt bist, dann haben sie das Fegefeuer erfunden, nämlich einen Ort, wo du noch gereinigt werden musst, bis du so heilig bist, dass du letztendlich dann in den Himmel kommen kannst und Gemeinschaft mit Gott erfahren kannst. Und andere können dir sogar dabei helfen mit ihren Werken, indem sie für die Verstorbenen beten oder Messen lesen lassen und ähnliche Dinge. Du bist erst vollkommen gerechtfertigt vor Gott, bist erst vollkommen angenommen bei ihm, wenn du in dir selbst gerecht geworden bist. Und das ist diese falsche Lehre, die alle Religionen gemeinsam haben. Du musst in dir selbst gerecht werden und rein werden, sodass Gott dich annehmen kann. Es ist dein Werk, es ist dein Ding. Und es ist ein völlig unbiblisches Konzept. Und ich hoffe, dass uns das klar ist mittlerweile, nach den Wochen, die wir jetzt in Römerbrief studiert haben. Die Wahrheit, die die Bibel uns sagt, ist, du wirst nie gerecht genug werden in dir selbst, um dir was von Gott verdienen zu können. Gott sagt uns ganz klar, dass wir gerechtfertigt werden, unabhängig von unseren Werken. Und der Grund, warum das so ist, ist unter anderem, dass wir uns nicht rühmen können. Und sagen können, hey, guck mal, wie toll ich bin. Ich habe den Himmel verdient. Haben wir letzte Woche gesehen. Ja? Es wird im Himmel niemanden geben, der sich rühmt. Sagt, schaut, wie toll ich bin. Sondern wir werden nur Jesus rühmen und ihn anbeten. Gott sagt uns in der Bibel ganz klar, dass es nur durch Jesu Werk allein ist. Und nur durch Glauben allein. Glaube ist die Hand, die das empfängt, was Jesus für uns getan hat. Dem Glaubenden wird Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit und das Werk von jemandem anderen, nämlich von Jesus, zugerechnet. Nicht die eigene. Es ist nicht eine Gerechtigkeit, die aus uns selbst kommt, sondern die von außen kommt. Wir werden bekleidet mit Jesu Gerechtigkeit. Wir haben gerade gelesen, Gott rechtfertigt Gottlose durch das Werk, was Jesus getan hat, und durch Glauben an sein Werk. Und jetzt können wir in ihm gerecht sein vor Gott und Gemeinschaft und den Himmel erfahren, obwohl wir noch nicht selbst perfekt sind. Und dann unsere Werke, die wir für Gott tun, und Gott sagt uns, Epheser 2, gleich nachdem er gesagt hat, dass wir nur aus Gnade errettet sind durch Glauben, damit niemand sich rühme, sagt er hat gute Werke für uns, die er schon im Voraus für uns geplant hat sogar. Aber diese Werke sind eine Frucht unserer Beziehung mit Gott und nicht eine Grundlage. Versteht den Unterschied? Wir werden gerecht gesprochen von Gott allein durch das, was Jesus für uns getan hat. Eine Gerechtigkeit wird uns zugerechnet, die von ihm kommt, nicht aus uns selbst. Und dann als Reaktion darauf, als Frucht dieser Beziehung mit ihm, ja, wird uns das auch verändern und prägen, und wir werden gute Werke bringen. Aber es ist nicht umgekehrt, es ist keine Grundlage. Du musst selbst gerecht werden und dann wirst du von Gott angenommen. Nee, das ist Jesu Werk alleine. Und wir dürfen das nicht vermischen. Also, Paulus argumentiert hier, dass Abraham gerechtfertigt wurde vor Gott ohne menschliche Werke, nur durch seinen Glauben. Und die erste Frage, die ein jüdischer Leser jetzt hier haben würde, ist, na, was ist dann mit der Beschneidung? Mit diesem wichtigsten Werk in unserer Religion. Na, uns wurde das Leben lang in der Synagoge gelehrt, dass du beschnitten werden musst. Und ja, in diesem dieses äußere Zeichen vollziehen musst, das Gott gegeben hat, um gerettet zu sein. Und um von Gott gesegnet zu werden. Du musst beschnitten werden, wenn du gesegnet werden willst von Gott. Und Paulus sagt, lass uns anschauen. Nun, wann wurde denn der Abraham, der erste Jude, der Stammvater der Juden, beschnitten? Wann wurde ihm denn sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet? War das bevor er beschnitten wurde oder nachdem er beschnitten wurde? Wann hat Gott ihn denn gerechtfertigt aus Glauben? Und die Antwort sehen wir im Vers 10. Am Ende von dem Vers sagt er nicht in der Beschneidung, sondern in dem Unbeschnittensein. Abraham wurde sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet ungefähr 14 Jahre bevor er beschnitten wurde, als er noch ein Heide war. Vers 11. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit der Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Abraham war schon gerecht gesprochen durch seinen Glauben, den er schon hatte, nämlich im 1. Mose im Kapitel 15. Und dann 14 Jahre später, 1. Mose 17, dann hat er erst dieses äußere Zeichen der Beschneidung empfangen. Und Paulus sagt uns hier, dass das Zeichen der Beschneidung, es ist ein Zeichen, es ist ein Siegel der Gerechtigkeit, die er schon durch Glauben hatte, als er unbeschnitten war. Was war ein Siegel? Ein Siegel war so ein Ding, was Besitz angezeigt hat. Die Leute hatten so ihre Siegelringe, das hat das Zeug, wo sie ihr Siegel drauf gemacht haben, identifiziert, dass es ihnen gehört. Also wenn sie ein Päckchen verschickt haben, haben sie da Wachs oder oft war es Ton drauf getan und haben ihren Siegelring drauf gedrückt. Und dieses Siegel hat für alle sichtbar gemacht, dieses Ding gehört mir, ist mein. Aber jemand hat etwas nicht besessen, weil er sein Siegel drauf gemacht hat, sondern es war umgekehrt. Das Siegel war auf dem Paket, weil er es besessen hat. Macht das Sinn? Versteht ihr das? Siegel hat Besitz angezeigt, aber nur weil du ein Siegel auf was drauf gemacht hast, hat noch lange nicht geheißen, dass es dir gehört. Es war umgekehrt. Siegel hat nur etwas sichtbar gemacht, was schon existiert hat. Es hat sichtbar gemacht, dass dir etwas schon gehört. Genauso ist die Beschneidung ein äußeres Zeichen dieses Bundes, der schon bestanden hat. War ein äußeres Zeichen für die Gerechtigkeit aus Glauben, die der Abraham zu dem Zeitpunkt schon hatte. Es war ein äußeres Zeichen für das, was sich zwischen Gott und Abraham getan hat, nämlich die Beziehung mit Gott, die er durch Glauben hatte. Es hat nur das sichtbar gemacht, ja, der gehört zu mir, der gehört zu Gott. Und genauso die Taufe für uns Christen ist nur ein äußeres Zeichen, ein äußeres Bekenntnis dieser inneren Realität, die schon da ist. Beschneidung oder Taufe, dieses Zeichen oder dieses Siegel alleine ist bedeutungslos und völlig wertlos, wenn da die innere Voraussetzung gegeben ist. Es rettet dich nicht. Es macht dich nicht zu einem Juden im Falle der Beschneidung und es macht dich nicht zu einem Christen im Falle der Taufe. Vielleicht ein Beispiel, dass es klarer wird. Ein Ehering ist ein Zeichen, dass zwei Menschen verheiratet sind. Ehering macht diesen Ehebund zwischen zwei Menschen sichtbar. Na, wenn jetzt zwei Leute nicht verheiratet sind, aber trotzdem Eheringe tragen, dann macht sie das nicht zu einem Ehepaar. Dann haben sie nur das falsche Zeichen. Und genauso, wenn du dich taufen lässt, obwohl du nicht glaubst, obwohl du nicht bekehrt bist, dann bist du ein falscher Namenschrist. Das Zeichen ändert nichts an der Realität. Es ändert nichts an deiner Entfremdung von Gott. Es ist umgekehrt. Zuerst vertraust du Jesus zuerst das, was sich in deinem Herzen tut, und dann setzt du ein Zeichen und bekennst es, was sich in deinem Herzen schon getan hat. Genauso wie du dir den Ehering überstreifst, nachdem du verheiratet bist. Ist ein Zeichen für die Hochzeit, aber nicht, was die Ehe begründet. Okay, Vers 11. Empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit der Vater allerseits ihm unbeschnitten sein Glauben, damit ihnen Gerechtigkeit zugerechnet werde. Und Vater der Beschneidung nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Also nicht die sind geistig gesehen Nachkommen Abrahams, die das äußerliche Ritual durchgemacht haben, sondern die sind seine Kinder, die in seinen Fußstapfen wandeln. Das heißt, die Gott vertrauen, genauso wie er, egal jetzt, ob sie Juden oder ob sie Heiden sind. Dem Zeitpunkt, als der Abraham gerechtfertigt wurde, war er ein unbeschnittener Heide. Und der einzige Unterschied, den er hatte zu allen anderen Menschen, war, dass er Glauben hatte. Und das war ein sehr radikales Konzept für die Juden. Glaube, nicht Beschneidung, war diese Verbindung zu dem Vater Abraham. Kapitel 2, Verse 28 und 29 hat Paulus schon gesagt, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens. Der Grund, warum die Beschneidung gegeben wurde, war nicht als Werk, um uns vor Gott zu rechtfertigen oder um uns was von Gott zu verdienen, sondern als äußeres Zeichen für diesen Glauben im Herzen. Und genauso ist es mit der Taufe im Neuen Testament. Und wir dürfen das nie umdrehen und nie umfunktionieren, so wie die Juden das zur Zeit Jesu getan haben. Weil dann enden wir genau wie sie in Gesetzlichkeit, toter Gesetzlichkeit, statt einer lebendigen Beziehung, die Gott mit uns haben will durch Glauben. Also Abrahams Gerechtigkeit vor Gott kam durch Glauben und nicht durch Werke und nicht durch das Ritual der Beschneidung und nicht durch das Halten des Gesetzes. Und das ist der nächste Punkt, den der Paulus hier anspricht. Und der nächste Punkt, den seinen jüdischen Hörern am Herzen gebrannt hat. Und das hängt für sie wirklich zusammen mit der Beschneidung. Für die Juden war die Beschneidung der Einstieg in das Leben unter dem Gesetz des Mose. Also Vers 13 geht's weiter. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Das Gesetz wurde erst ein paar hundert Jahre später gegeben, nachdem der Abraham gerecht gesprochen wurde. Und der Grund, warum er ein Erbe war und warum er gesegnet war, war nicht, weil er das Gesetz gehalten hat, sondern weil er Gott geglaubt hat. Und das ist auch der einzige Grund, warum Gott uns segnet. Nicht, weil wir Werke tun oder weil wir irgendwelche Gebote halten, irgendwelche Dinge tun. Nein, sondern einfach, weil wir seine Kinder sind, durch Glauben. Deswegen segnet Gott uns. Und dann unsere Werke sind eine Reaktion auf seinen Segen und auf seine Gegenwart in unserem Leben, aber nicht die Grundlage dafür. Also wenn wir noch diese Vorstellung haben, je mehr wir für Gott tun, desto mehr wird er uns segnen. Oder heute wird Gott mich mehr segnen als gestern, weil heute habe ich stille Zeit gehalten und gestern nicht, dann sind wir noch immer in diesem falschen Denken. Gott segnet uns nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus schon für uns getan hat. Und weil wir seine adoptierten Kinder sind, deswegen segnet er uns. Und wir reagieren dann einfach auf seine Liebe. Und das ist die richtige Motivation, um diese Dinge zu tun. Nicht, um uns irgendwas von Gott zu verdienen. Das ist unmöglich. Wir können dem nichts hinzufügen, was Jesus schon für uns verdient hat, was er schon für uns erkauft hat. Also ich lasse mich taufen, nicht um was zu verdienen vor Gott, sondern einfach, weil ich ein Bekenntnis dafür ablegen will, für das, was er an mir getan hat. Und ich lese in Gottes Wort, nicht weil ich mir was verdienen kann dadurch oder verdienen will dadurch, sondern weil ich fasziniert bin von ihm und weil ich ihn besser kennenlernen will. Und ich habe den Wunsch, ein Zeugnis zu sein, vor anderen Menschen und anderen zu dienen, nicht weil ich meine Errettung verliere, wenn ich das nicht tue, sondern weil ich angesteckt bin von seiner Liebe. Und ich folge seinem Vorbild nach, nicht weil ich muss, sondern weil er wirklich der Einzige ist, der es wert ist, dass wir ihm nachfolgen und weil es gut ist, so zu leben wie er. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gelesen habt. Gestern gelesen, dass die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien den Dieter Bohlen das Bundesverdienstkreuz verleihen will. Und zwar mit der Begründung, weil er ein Vorbild ist für die Jugend. Entschuldigung. Dieter, der Aufsehen erregt hat durch seinen unmoralischen und egoistischen Lebensstil. Das ist eine Horrorvision. Hey, ihr Kids, dass da lauter kleine Dieter Bohlen rumrennen. Nehmt euch bitte nicht den Dieter als Vorbild, sondern Jesus. Okay, Vers 14. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Die Verheißung an den Abraham war bedingungslos. Die war nur an seinen Glauben geknüpft. Und während jetzt Bedingungen dazukommen durch das Gesetz, dann wird die ursprüngliche Verheißung aufgehoben. Dann ist der Glaube wertlos geworden, weil, hey, wenn du Glauben hast, aber das Gesetz nicht hältst, ist es vorbei mit deiner Gerechtigkeit vor Gott. Vers 15, denn das Gesetz bewirkt Zorn, wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Wenn wir Gottes Verheißungen durch das Halten des Gesetzes verdienen müssen, dann können wir das alles vergessen. Weil niemand von uns ist fähig, das Gesetz zu halten. Und es wird uns nie Gerechtigkeit vor Gott bringen oder Segen von Gott bringen, sondern nur Zorn und Gericht. Aber wenn Gott uns unabhängig vom Gesetz und von unseren Werken rechtfertigt und segnet, dann können wir es nicht versauen. Und dann bleiben Gottes Verheißungen aufrecht, selbst wenn wir das Gesetz nicht halten können. Und das ist der Punkt hier. Vers 16. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Gerechtigkeit aus Glauben ruht alleine auf Gottes Gnade und auf seinem Werk für uns. Und deswegen ist sie sicher. Wenn unsere Errettung oder Gottes Segen für uns von unserem Verhalten abhängig wäre, dann wäre es schlimm. Dann wären wir einen Tag gerettet und gesegnet und am nächsten Tag wären wir verloren. Weil einmal haben wir einen guten Tag, einmal haben wir einen schlechten Tag und es wäre so ein ständiges Auf und Ab. Und wir könnten uns nie sicher sein, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Oder ob wir jetzt gerade in Beziehung mit Gott sind oder nicht. Aber wir können ruhen in dem Werk, das Jesus für uns getan hat. Und weil es von ihm abhängig ist und nicht von uns, können wir uns sicher sein, dass wir gerettet sind und dass wir in den Himmel kommen, wenn wir ihm vertrauen. Und wir dürfen uns jeden Tag erwarten, dass Gott uns segnen wird und uns annehmen wird. Weil es nicht von uns abhängig ist, sondern nur von Jesus und dem, was er schon für uns getan hat. Und weil wir wissen, dass er treu ist, selbst wenn wir untreu sind und einen schlechten Tag hatten. Und das gibt uns wirklich Sicherheit und Frieden in unserer Beziehung mit Gott und in unserem Leben. Und jetzt zum Schluss wird uns Paulus nochmal den Glauben von Abraham beschreiben, der unser geistlicher Vater ist. Vers 18. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Also die Basis für seinen Glauben, wie wir schon gesagt haben, war Gottes Wort. Abraham glaubte seinem Wort und er hielt dran fest, obwohl seine Umstände hoffnungslos aussahen und obwohl seine Erwartung oder seine Erfahrung, besser gesagt, widersprach. Er war 100 Jahre alt fast und seine Frau war um die 90 Jahre. Es war gegen jede menschliche Hoffnung, dass die noch ein Kind bekommen werden. Aber Abraham hat Gottes Wort und seine Verheißung über seine Umstände und über seine Erfahrung gestellt. Und er glaubte an die Auferstehungskraft Gottes und an die Schöpferkraft Gottes, an den Gott, der aus dem Toten Leben hervorbringen kann. Er glaubte an Gottes Eingreifen in eine unmögliche Situation. Und das ist wirklich der Schlüssel. Hey, wenn du glaubst, dass er, wie es im Vers 17 heißt, an Gott glaubst, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, wenn du Gott glaubst, dass er aus den Toten auferwecken kann und dass er alles erschaffen hat, dann gibt es noch irgendein anderes Problem, was so groß für ihn ist. Was immer dein Problem ist gerade, setz es in die Perspektive zu Gottes Schöpferkraft. Wenn du glaubst, dass Gott die Toten auferwecken kann, dass er Jesus aus den Toten auferweckt hat, und wenn du glaubst, dass er alles, was er existiert, aus dem Nichts erschaffen hat, einfach durch sein Wort, was er gesagt hat, sei Licht und es war Licht. Dann glaubst du eigentlich schon das Schwerste, oder? Denkst du nicht, dass du ihm auch für dein jetziges Problem dann vertrauen kannst? Vers 21, er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge, dass Gott das tun wird, was er gesagt hat. Vers 22, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Gott sagt durch den Paulus ganz klar, alles dargelegt aus der Erfahrung, aus Gottes Wort, aus der Geschichte Israels, dass wir nur durch Glauben an Jesus vor Gott gerecht werden können. Und jetzt zum Schluss gibt Paulus uns die Anwendung für uns. Letzten paar Verse hier. Vers 22. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll. Die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat. Der unserer Übertretung willen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Wie Abraham Gott geglaubt hat, dass er aus den Toten Leben hervorbringen wird und kann. Und wie wir auch im Hebräerbrief gelesen haben letzte Woche, dass er vertraut hat, dass Gott sogar fähig ist, seinen Sohn aus den Toten aufzuerwecken. So ladet Gott auch uns ein, Jesus zu vertrauen, dass er uns aus Tod in Sünde ewiges Leben bringt durch sein Werk für uns. Er wurde unserer Übertretungen wegen dahingegeben, das heißt gekreuzigt. Und er wurde auferweckt für unsere Rechtfertigung. Auferstehung war der Beweis, dass Jesu Opfer vor Gott angenommen wurde. Und dass der Preis, dass unsere Schuld wirklich bezahlt ist. Und wenn du vertraust, dass sein Erlösungswerk am Kreuz und sein Sieg über Sünde und Tod, den in der Auferstehung demonstriert hat, dass dich das retten wird, dann wird auch dein Glaube dir zur Gerechtigkeit gerechnet werden vor Gott. Mit all den Segnungen, die das nach sich zieht. Das ist die Verheißung, die Gott dir gegeben hat. Und er wird sie halten. Darauf kannst du dich verlassen. Aber jetzt ist der Ball bei uns. Werden wir loslassen, unser eigenes tun und unser Vertrauen darauf setzen. Diese Verheißung, die wir haben in Jesus. Und dieses Prinzip von Gottvertrauen gilt nicht nur für unsere Errettung. Es gilt für unser ganzes Leben. Für unser ganzes Leben haben wir diese Wahl. Wollen wir uns Segnungen von Gott verdienen oder wollen wir auf Jesu Werk vertrauen? Ist es Werke oder Glaube? Wollen wir auf unsere Probleme, auf uns selbst, auf unsere Umstände schauen oder wollen wir auf Jesus schauen und auf seine Verheißungen? Vertrauen auf Jesus ist der Schlüssel für unser Leben. Corrie ten Boom, die im KZ war, die selbst durch sehr schwere Umstände gegangen ist, hat gesagt, wenn wir nach innen schauen, dann werden wir deprimiert. Wenn wir nach außen schauen, dann werden wir voll Sorgen. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann haben wir Frieden. Das ist der Schlüssel für unser Leben. Vertrauen festhalten an seinen Verheißungen. Lass uns beten. Jesus, du trichterst uns das fast ein hier im Römerbrief. Es kommt uns schon fast langweilig vorher, diese ständigen Wiederholungen. Versuchst uns wirklich diesen Punkt klarzumachen und einzutrichtern, dass Gerechtigkeit und Beziehung mit dir nur aus Glauben kommt, unabhängig von religiösen Werken, die wir tun. Und Vater, ich möchte heute Morgen ganz einfach beten, dass diese Wahrheit tief in unser Herz sinkt. Herr, für die, die hier sein mögen, die dir noch nie vertraut haben für ihre Erlösung, dass sie aufhören, sich zu dir hin verdienen zu wollen durch irgendwelche Religion. Einfach ihre Schuld bekennen und dieses Geschenk der Erlösung von dir annehmen, Jesus. Durch Glauben, deine Verheißung. Und Herr, ich bete für alle von uns, die dich kennen, dass du uns frei machst von diesem Denken. Weil wir irgendwas tun, wirst du uns segnen. Mit diesem Denken, dass wir uns Segnungen von dir verdienen können. Sondern Herr, ich bitte dich, dass du uns alle an den Punkt bringst, wo wir allein dich verehren, Jesus, und uns freuen in dem, was du getan hast. Und darin ruhen und darin unser Vertrauen setzen. Herr, hilf uns durch deinen Geist, diese Wahrheit wirklich zu begreifen. Nicht nur in unserem Kopf, sondern tief in unserem Herzen. Das ist unsere Bitte für heute Morgen. In Jesu Namen. Amen.